Es ist aber nicht leicht, dann ein Verschulden praktisch nachzuweisen, weil man tatsächlich immer, damit der Staat haftet, nachweisen muss, dass der Beamte zumindest fahrlässig gehandelt hat, der zuständig war.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Willkommen zurück zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Ich sitze hier gerade in der Grundgesetz-Podcast-Küche in Berlin-Schöneberg.
Und im Hintergrund gluckert, hört man das? Ich halte das Mikro mal hin.
Mir wurde
letztens
gesagt.
Klingt ein bisschen wie so ein Abfluss, der.
Ja, mir wurde letztens gesagt, stockt. Dass immer, wenn wir sagen, dass man im Hintergrund vielleicht die Kaffeemaschine hört, man sie exakt noch kein einziges Mal gehört habe.
Okay, jetzt machen wir mal was ganz Abgefahrenes. Ich stehe auf. Ich meine, es ist ja eine
Das ist schon abgefahren genug. Das hört man auf jeden Fall.
Ich komme mir vor wie beim Hörspiel.
Und
hier,
genauso duftet es hier auch. Nach Kaffee.
Ja.
Genau, aber darüber
wollen wir Kaffee und alten Männern.
Ich finde es immer ganz gut, dass du das sagst.
Ja, ist schon klar. Danke, Rabea. Ich habe dich auch vermisst. Also, Berlin-Schöneberg. Wir gucken in den Innenhof. Der Himmel ist blau. Rabea sieht extrem erholt aus, wie eigentlich immer. Ja, und jetzt machen wir Artikel 34. Einen, der mir bislang, ich gestehe, nicht so geläufig war.
Du hast dich einfach noch nicht ausführlich mit Amtsfehlern von Beamten beschäftigt?
Nein, und vor allen Dingen immer, ich meine, hier geht es um Haftung. Und Haftung ist für mich immer sowas mit Versicherung.
Mhm.
Also wer ist schuld, wer muss bezahlen?
Ja.
Wer haftet? Und ich dachte, Haftungsfragen im Grundgesetz, aber scheint wichtig zu sein.
Scheint ja nicht hier. Wichtig zu sein und hängt vor allem auch so ein bisschen mit dem vorhergegangenen Artikel zusammen. Denn Artikel 33 beschäftigt sich ebenfalls mit dem Beamtentum, auch mit dem Berufsbeamtentum und eben damit, dass alle Staatsbürger das gleiche Recht haben, ein solches Amt zu bekleiden. Und in der letzten Folge war es Konstantin Kuhle, der uns da so ein bisschen durchgeholfen hat. Und er hat zu Artikel 33 das gesagt.
Also staatsbürgerliche Rechte und Pflichten im Sinne von Artikel 33 sind nicht bloß die politischen Beteiligungsrechte wie das Wahlrecht, sondern das gesamte öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Und der Artikel 33 ist ja bekannt und das ist seine Hauptfunktion als Grundnorm des öffentlichen Dienstes und des Beamtentums und das ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Also alle Menschen haben die als Staatsbürger das Recht, auch im öffentlichen Dienst tätig zu sein, beziehungsweise auf eine faire Art und Weise behandelt zu werden. Und auf der anderen Seite staatliche Abgabenverpflichtungen, also dass jemand, der Staatsbürger ist, grundsätzlich dazu verpflichtet ist, beispielsweise Steuern, Abgaben, Gebühren zu entrichten, das fällt grundsätzlich darunter. Natürlich mit allen Ausnahmen, die es davon gibt, Freibeträge etc., aber dass sozusagen mit der Funktion des Staatsbürgers einerseits Rechte wie Wahl- und Abstimmungsrechte, Zugang zu staatlichen Bildungseinrichtungen, staatliche Sozialleistungen verbunden sind und auf der anderen Seite staatliche Abgabenverpflichtungen, das stellt der Artikel 33 Absatz 1 klar.
Und dieses Mal ist es nicht Konstantin Kuhle, der uns bei Amtspflichtverletzungen hilft, sondern Joachim Wieland.
Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
Jetzt aber haben wir genug gequatscht, würde ich sagen. Wir hören jetzt einfach mal rein, was in Artikel 34 eigentlich drinsteht. Und es ist wieder nur ein großer Klotz. Es gibt keine Absätze. Und deswegen hören wir ihn jetzt erstmal in voller Länge und gehen dann auf die einzelnen Aspekte ein.
Artikel 34. Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.
Also kurz, glaube ich, lässt sich das zusammenfassen, wenn jemand in seinem Amt Fehler begeht und dabei Dritten schadet, dann haftet dafür erst einmal grundsätzlich der Staat. Mhm.
Also ich glaube, das gehört zu dem, was wir bei Artikel 33 schon mal so ein bisschen angerissen haben. Menschen, die dem Staat dienen und in der Pflicht sind, denen muss man auch ein bisschen was abnehmen. Ne? Also zum Beispiel hier Pension oder sowas, also dafür sorgen, dass sie dann im Alter gut versorgt sind. In diesem Fall finde ich das ganz interessant. Natürlich kann man im Dienst, im Staatsdienst Fehler machen, auch Fehler, die richtig teuer sind.
Ja.
Wenn man das dem Staatsdiener selbst aufbürden würde, dann würde man ihn und womöglich seine Angehörigen auch noch ganz schön lange, ganz schön unglücklich machen.
Ja.
Also ein Polizeibeamter, der in Ausübung seines Dienstes, was macht der? Der schießt aus Versehen auf einen Tanklastzug und der explodiert. Okay, ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel. Nee,
passiert täglich.
Aber könnte ja sein.
Ja.
Ja, also jeder, der mit Schusswaffen rumhantiert, der zum Beispiel im Auftrag des Staates im Krieg unterwegs ist oder sowas, den kann man natürlich nur schwer persönlich haftbar machen für Sachen, die passieren. Jetzt ist hier allerdings, und da ist jetzt der Punkt, Schadenersatz, grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz. Also wenn jemand absichtlich was kaputt macht, zerstört oder, keine Ahnung, grobe Fahrlässigkeit ist wahrscheinlich besoffen, einfach nicht im Vollbesitz seiner Fähigkeit und Kräfte ist, dann kann der Staat praktisch im zweiten Schritt diese Person haftbar machen, angehen und Schadenersatz verlangen.
Genau,
klingt
das
mir
ist
erstmal
schlüssig.
So, genau, als Alltagsverstandsmensch nachvollziehbar.
Aber wir bleiben erstmal bei diesem ersten Teil. Erstmal, so wie wir es zusammengefasst haben, haftet der Staat. Und ob wir das korrekt zusammengefasst haben, das erklärt Joachim Wieland.
Zunächst mal haftet in solchen Fällen immer der Staat. Das ist eigentlich der Grundgedanke von Artikel 34. Wenn ein Amtsträger etwas falsch macht und den Bürgerinnen und Bürgern entsteht dadurch ein Schaden, dann haftet der Staat. Das ist in Deutschland aber auf einer anderen Tradition entstanden. Das geht letztlich zurück noch auf die Verfassung des Kaiserreichs. Damals konnte man sich nicht vorstellen, dass man, wenn man einen Schaden erlitten hat, den Staat verklagt, weil der Staat gewissermaßen über dem Volk stand und nicht verklagt werden konnte. Damit es aber trotzdem Schadensersatz gab, hat man gesagt, okay, dann kann man nicht den Staat und den Kaiser verklagen, aber man kann den einzelnen Beamten verklagen. Das steht so immer noch im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 839. Und Artikel 34 Grundgesetz stellt nun klar, dass der Bürger nicht darauf verwiesen ist, sich letztlich an den Beamten zu halten. Der kann ja möglicherweise vermögenslos sein oder nicht viel Geld haben und der Schaden ist groß, sondern dass der Staat praktisch an die Stelle des Beamten tritt und für diesen die Haftung übernehmen muss bei einem Fehlverhalten seiner Amtsträger. Und wenn das ein klarer Fall ist, dann wird die häufig sagen, okay, das sehen wir ein, dann zahlen wir auch Schadensersatz. Also mir ist etwa mal bei Baumarbeiten auf der Straße ein Ast auf das Auto gefallen und da haben die Arbeiter sofort gesagt, ja, war unser Fehler, das ersetzen wir ihnen. Dann habe ich das Geld ersetzt gekriegt. Wenn der Staat oder die Kommune sagt, nee, das war nicht unser Fehler, dann muss man vors Landgericht gehen und klagen.
Das heißt, wir lagen eigentlich, würde ich erstmal sagen, goldrichtig.
Wir können die Folge hier beenden.
Nein, können wir nicht. Deswegen moderiere ich das hier. Denn ich habe mir noch eine Liste rausgesucht, welche Pflichten man denn erstmal hat, die denn da irgendwie nicht ordentlich ausgeführt werden können. Und da habe ich so eine Liste gefunden, aus der ich jetzt mal ein bisschen was vorlesen werde. Zum einen haben wir nämlich die Pflicht zu rechtmäßigen...
Eine Pflichtliste. Für Beamte, okay, super.
Genau. Und da steht nämlich erstmal drin, Pflicht zu rechtmäßigen Verwaltungshandeln. Also, dass man halt seine Aufgaben ordentlich erfüllt, so würde ich sagen. Pflicht zur Vermeidung unerlaubter Handlungen. Pflicht zur Erteilung richtiger und vollständiger Auskünfte. Pflicht zu zügigen und konsequentem Verwaltungshandeln. Das heißt, man soll nicht immer rumtrödeln oder so. Ein Unterlassen kann nur eine Amtspflichtverletzung darstellen, wenn es eine konkrete Pflicht zum Tätigwerden der Behörde gibt. So, das ist erstmal das, was wir hier haben. Aber ich frage mich ja, es sind ja nicht alle, die in so einer Behörde tätig sind, müssen ja nicht zwangsläufig auch beamtet sein. Wir hatten es vorhin zum Beispiel bei den Lehrern, dass dort auch Angestellte tätig sind, die ja dann auch nochmal andere Rechte und Pflichten haben. Aber meine Frage wäre jetzt, wie sieht es denn dann damit aus? Gilt das tatsächlich nur für die Beamten oder wer fällt denn da eigentlich hier drunter? Weil hier steht jemand verletzt, jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes.
Das gilt jetzt nach meiner laienhaften Auffassung auch für Angestellte, weil das Amt kann man ja auch, kann man vielleicht sogar Zeitarbeitskräften oder sowas anvertrauen. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, Rabea, du kriegst jetzt als studentische Hilfskraft für diesen Samstag 10 Euro die Stunde dafür, dass du aufpasst, dass niemand ins Wasser fällt. Bei, keine Ahnung, diesem Staatsbesuch, ne, bei uns hier an der Spree oder so, und dann fällt trotzdem jemand ins Wasser und ertrinkt. Und dir lässt sich keine Fahrlässigkeit oder grober Unfug, nee, wie heißt das, grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachweisen, dann wird der Staat für den Schaden aufkommen.
Ob das so ist, das beantwortet Joachim Wieland.
Damit ist gemeint jeder Amtsträger in der Bundesrepublik Deutschland. Also alle Beamtinnen und Beamte, die Richterinnen und Richter und außerdem alle Angestellten im öffentlichen Dienst. Also praktisch alle, die für den Staat tätig sind. Und die haben bestimmte Pflichten zu beachten. Die müssen vor allen Dingen die Pflicht beachten, dass sie gesetzmäßig handeln.
Das heißt also, es gilt erstmal für tatsächlich alle, die im öffentlichen Dienst tätig sind und eben nicht nur Beamte. Aber wenn einer dieser Personen einen Fehler macht und dadurch Dritte eben zu Schaden kommen, dann haftet erst einmal der Staat für den Schadensersatz, der dadurch entsteht. Und das ist ja auch in anderen Berufszweigen nicht anders. Wenn ich in Ausübung meines Berufes einen Fehler mache und dabei eben nicht fahrlässig handle oder sogar mit Vorsatz, dann ist auch das, wo dann entsprechend mein Arbeitgeber greift. Also auch dort ist das eigentlich gar nicht so eine Besonderheit, ist aber eben hier nochmal explizit genannt, eben weil das eben Staatsdiener sind und dann muss das natürlich im Grundgesetz auch eine gewisse Rolle spielen. Aber ich frage mich tatsächlich, klar, jeder macht Fehler in seinem Beruf, überhaupt keine Frage, aber wie häufig kommt das denn tatsächlich vor, dass der Staat dann letzten Endes aufkommt? Ich kann mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen, in welchem Ausmaß das stattfindet. Aber Joachim Wieland, der weiß das natürlich besser.
Das kommt schon regelmäßig vor, weil der Staat inzwischen in vielen Bereichen Regelungen trifft, wo es zu Schäden für Bürger kommen kann. Wenn Sie etwa daran denken, die Zulassung von Arzneimitteln oder die Zulassung von gefährlichen Anlagen, wenn es da zu einem Unfall kommt oder wenn ein Arzneimittel sich als schädlich erweist, dann wird häufig versucht, über die Amtspflichtverletzung nach Artikel 34 von dem Betroffenen Schadensersatz zu bekommen. Es ist aber nicht leicht, dann ein Verschulden praktisch nachzuweisen, weil man tatsächlich immer, damit der Staat haftet, nachweisen muss, dass der Beamte zumindest fahrlässig gehandelt hat, der zuständig war.
Und dann schauen wir einfach mal, wie funktioniert das dann? Man kann dann eine Amtshaftungsklage beim zuständigen Landgericht einreichen. Hierbei sollte man sich allerdings beeilen, denn nach 3 Jahren ist die Sache verjährt und dann kann man sich die Klage eben auch einfach sparen. Soweit so normal, dass Sachen verjähren, das gibt es in vielen Bereichen der Justiz. Schauen wir aber mal weiter. Hier steht nämlich auch noch mehr, nämlich, dass bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Rückgriff vorbehalten bleibt. Was ist der Rückgriff?
Das heißt, dass der Staat sich dann von dem Mitarbeiter die Entschädigung oder eine mögliche, wie sagt man, einen Schadenersatz holt?
Ding, 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 ding.
Für den Anspruch.
Das ist richtig.
Ah, okay.
Und auch hier stelle ich mir die Frage, wie häufig kommt das vor? Also wie häufig passiert denn sowas unter Vorsatz, unter grober Fahrlässigkeit, also dass es wirklich zu so einem Rückgriff kommt und der Staat das nicht einfach verbucht als Check, fertig, Sache erledigt?
Ich habe nicht die geringste Idee, was das in Zahlen bedeutet. Also Vorsatz bedeutet ja wirklich, dass du einem Menschen nachweisen kannst, er hat absichtlich wem anders derbe geschadet.
Ja.
Das ist kriminell.
Ja, vielleicht ist kriminelle Energie ein bisschen too much, also wenn man
bei Vorsatz,
nicht, wenn man das nicht regelmäßig macht.
Energie.
So, ja, ich finde, kriminelle Energie klingt so nach
Ich will dir wehtun, ich will dich verletzen, ich will dir Schaden zufügen. Was ist denn das anderes als kriminelle Energie? Du würdest das als normale Beziehungsenergie bezeichnen, oder?
Ich finde, kriminelle Energie klingt so nach, ich habe überhaupt keinen Bock auf meinen Job und deswegen versuche ich allen möglichen Leuten zu schaden und nicht bei einer Entscheidung, vielleicht weil ich das persönlich doof finde. So, da kann man zwar schon von Vorsatz reden, aber wahrscheinlich, vielleicht meint man es auch gar nicht so böse.
Individuelle Ablehnung ist noch keine kriminelle Energie.
Nee. Aber natürlich bleibt trotzdem die Frage, wie häufig kommt es vor? Ja. Und Joachim Wieland ordnet das Ganze mal ein.
Ist aber ganz groß die Ausnahme. Es gibt sehr wenige dieser Rückgriffsfälle. Das muss dann tatsächlich schon so etwas sein, da vorsätzliche Amtspflichtverletzungen fast nie vorkommen, wo jemand grob fahrlässig gehandelt hat, etwa tatsächlich unter Drogeneinfluss oder voll betrunken irgendeinen Schaden verursacht hat. Das sind Fälle, wo es auch mal zu einem Rückgriff kommen kann, was dann für den Beamten oder die Beamtin hart ist.
Und aber auch hier ganz wichtig, es geht hier tatsächlich erstmal nur um den Schadensersatz. Also erstmal nur um eine finanzielle Gutmachung, sage ich mal. Das bedeutet aber nicht, dass darüber hinaus nicht noch weitere Klagen eingereicht werden können. Eben zum Beispiel, weil im Zuge dieser Amtsverfehlung auch eine Straftat begangen wurde oder ähnliches. Das ist natürlich etwas, da kann dann nochmal auf gesondertem Wege dagegen vorgegangen werden. Das heißt, es bleibt dann nicht bei diesem Schadensersatz, der ist unabhängig davon. Und sollte sich dort jemand strafbar gemacht haben, dann kann es auch zu weiteren Klagen kommen. Und was da genau nochmal darunter fällt, das erklärt auch nochmal hier Joachim Wieland.
Das hat nichts mit Artikel 34 zu tun, weil es da nicht um Schadensersatz geht. Also Artikel 34 betrifft praktisch den Ausgleich von Schäden, der durch Handeln von Angestellten oder Beamten des Staates geschieht. Nicht die spätere gerichtliche Klärung, ob das rechtens war oder nicht. Die findet unabhängig davon immer noch statt. Nur wenn man als Bürgerin oder Bürger Schadensersatz haben will, weil ein Amtsträger sich falsch verhandelt hat, dann ist man nach Artikel 34 gehalten, vom Staat Geld zu verlangen.
Und damit haben wir uns auch, glaube ich, ziemlich ausführlich damit beschäftigt, was passiert, wenn Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst Fehler begehen und was man dann auch machen kann.
Und ich fand, es hatte einen hohen Servicecharakter, es hatte ja auch so ein bisschen was von Berufsberatung, ne? Also weil, man darf das glaube ich gar nicht unterschätzen, als Beamter im Auftrag des Staates kann man schon auch eine ganze Menge absichtlich oder unabsichtlich Mist bauen. Ja,
ja.
Und egal, ob du irgendwelchen Grundstücksverkäufen zustimmst oder Medikamente oder Fahrzeuge führst oder.
Ja.
Da kann ganz schön viel passieren.
Ja.
Und dass der Staat sich dann erstmal um dich kümmert, ob jetzt mehr oder weniger oder genauso wie ein normales Unternehmen, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das hat so den Eindruck, wenn ich den Wieland-Sound jetzt noch so im Ohr habe, der Staat sieht schon zu, dass das okay ist.
Ja, aber da fällt mir ein Beispiel ein. Ich glaube zwar gar nicht, dass man da groß irgendwie was machen kann, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, welche Verantwortung da auch auf so Beamten lasten kann, da fällt mir nämlich die Gorch Fock ein. Die ursprünglich, die Renovierung sollte ja irgendwie, ich glaube, 9 Millionen kosten.
Mhm.
Und mittlerweile kostet sie 130 Millionen oder so. Also eine
wobei
viel unvorstellbare Kosten.
Wobei da ja nicht ganz klar ist oder beziehungsweise doch relativ klar ist, dass sich da irgendwelche schlauen Menschen auch in die eigene Tasche.
Voll, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, sondern eher tatsächlich mit welchen Summen, mit welcher Weitreiche
so,
dort.
Ja, genau.
Mit welcher,
und am
genau,
Ende hängt es tatsächlich dann nur so an 2-3 Unterschriften. Ne?
Ja.
Also es guckt ja nicht jedes Mal in diesem Fall die Ministerin drauf oder sowas. Du machst ja sowas im Auftrag deines Dienstherrn.
Genau das. Das sehen wir ja häufig auch gerade bei Großprojekten, wenn es um Genehmigungen geht und so. Also da steckt ja richtig viel dahinter, ob das jetzt aus dem Ruder läuft oder nicht, ist ja erstmal zweitrangig. Mhm. Aber erstmal um zu schauen, was für eine Tragweite so eine Entscheidung dann noch tatsächlich haben kann.
Yep.
Das finde ich dann schon nochmal ganz interessant und deswegen hier Artikel 34 sicherlich unterschätzt, aber bei weitem nicht
unwichtig.
Wieder ein
unterschätzter Artikel.
Ich finde es schön, dass wir hier so
Komitee,
die Underdogs auch so ein bisschen.
Wir vom Komitee zur Wertschätzung unterschätzter Grundgesetzartikel haben wieder einen guten, einen ordentlichen Dienst geleistet.
Ich glaube auch. Und ich sage, der kriegt Eine 7,5 kann man eben schon geben.
Auf einer Skala bis 10 oder bis 100?
Ja, na, bis 10 natürlich. Das wäre ja sonst richtig.
Ja, ich würde ihm eine 7,4 geben, aber ja? Wir sind in einer Gegend.
Na gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der kommenden Folge möchten wir uns dann mit der Rechts- und Katastrophenhilfe beschäftigen.
Ja.
Die nämlich steht in Artikel 35. Und dann ist es auch noch einmal Konstantin Kuhle, der uns da unterstützt, weil eigentlich, ich hatte ihn angefragt, ob er denn nicht Lust hätte. Und dann meinte er, ja, Artikel 33 oder Artikel 35 und Artikel 116. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich ihm nur geantwortet, ja, vielen Dank, dass Sie mitmachen, dann machen wir doch alle drei.
Ja, so, und dann, das hat er nicht gewollt. Achso, das waren nicht, die noch übrig waren und er durfte sich welche aussuchen von den übrigen.
Genau. Also ich, das Ganze läuft ja immer so ab, dass
ich dachte mir, der hat sich freiwillig für Rechtsamt
und Katastrophenhilfe. Der hat gesagt,
ach so, freiwillig.
Die waren noch offen, aber ich hatte ihn geschickt und hatte gefragt, ob er denn nicht Interesse hätte. Und dann hat er sich die ausgesucht, was natürlich mal im Interesse war, weil die noch frei waren. Und ich glaube, er wollte eigentlich nur so einen machen. Und habe ich gesagt, komm, machen wir alle. Und deswegen haben wir ihn jetzt nochmal in der nächsten Folge und dann auch nochmal in den späten Hundertern. Das dauert also noch ein bisschen. Aber erstmal bleiben wir bei Artikel 35.
Und wenn er Christian Lindner den Parteivorsitz abnimmt, dann können wir sagen, wir
haben...
Du hast
immer so große Visionen.
Ja, logisch. Wir haben Konstantin Kuhle zu dem gemacht, was... Aber gut.
Ich glaube, wir überschätzen unsere Rolle ein bisschen. Aber
sonst würden wir das hier nicht machen.
Nee.
Okay.
So, also Artikel 35 in der nächsten Folge. Ich sage tschüss.
In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.